Ein nächster Grundsatz hier. Ein prächtiger Wissenschaftler an einer deutschen Universität, gläubig, den ich persönlich kenne, ist leider der Auffassung, eben, er ist noch zu sehr Professor und Wissenschaftler, leider der Meinung, im Weltall der gegenwärtigen Schöpfung Gottes gäbe es kein Stockwerksgefüge, also kein Oben und Unten. Wenn Jesus gen Himmel gefahren sei, als Jesus gen Himmel gefahren sei, sei er einfach aus der Sichtbarkeit in die Unsichtbarkeit verschwunden. Was sagt die Schrift hier? Ja, die Jünger, die er in seiner Niedrigkeit berufen hat, die sahen ihn nur emporschweben, bis eine Wolke ihn aufnahm und er verschwand vor ihren Augen. Wissen, hoch über allen Himmeln zu Rechten der Majestät droben in der Höhe gesetzt, außerhalb der Schöpfung. Hat Paulus weitergesehen. Durch alle Himmel der Himmel hinaufgefahren. Gibt es in der Bibel ein Unten und Oben? Gibt es in unserem Leben auch ein Unten und Oben? Also, ihr merkt, das ist den teuren Bruder. Ne? Also nicht beneide. In der Hinsicht, wie er die Dinge meint, sehen zu müssen. Schade. Vielleicht kommen wir noch an eine Darstellung von Hesekiel 1. Und da haben wir dann die Stockwerksordnung ganz genau vor uns. Hier, wir haben gehört, zwei Brennpunkte. Einen unteren und einen oberen. Der obere Brennpunkt im Weltall der gegenwärtigen Schöpfung ist der Thron Gottes. Und der untere Brennpunkt unsere arme Erde. Also was haben wir da gesungen? So das feine Wort. Mir gerade so schön ins Herz gegangen. Ah, ja. Die hohen Himmel und die arme Erde. Und alle Tiefen sind dann Licht verklärt. Die hohen Himmel und die arme Erde. Die Himmel sind mein Thron. Das ist alles zusammengefasst am Throne Gottes. Ist das ein Brennpunkt? Nicht nur ein Brennpunkt, sondern ein Pol, und zwar der positive Pol im ganzen Weltall. Und unsere arme Erde ist auch ein Pol, ein Mittelpunkt, gleichzeitig aber als Pol negativ geladen. Unterer Brennpunkt, oberer Brennpunkt, Thron Gottes, unsere Erde. Negativer Pol, unser Sonnensystem, negativer Pol, Erde, mit dem einzigen Bewohner in unserem oder einziger bewohnbarer Planet in unserem Sonnensystem ist unsere arme Erde. Alle die Wunderdinge der Planeten ringsum in unserem Sonnensystem sind kahle Steinwüsten. Ist unsere Erde vielleicht doch etwas Besonderes? Und die Menschheit auch. Die Himmel sind mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Ist der Schemel der Füße eines Herrschers in der Regel unten und der Kopf oben? In der Regel schon. Ne? Aber nur ganz bei gescheiten Leuten vielleicht nicht. Ne? Dann ist Gefahr, dass natürlich alles auf den Kopf gestellt werden kann. Ne? So. Ihr Gott wohnt in einem Licht über allen Himmeln, wo niemand hinzukommen kann. Das ist außerhalb. Also unsere ganze Schöpfung, die hat Gott aus sich herausgestellt, lesen wir, aus Gott heraus. Durch Gott wird es getragen, ist das jetzt verständlich? Dass der unendliche Gott das kleine Ding in seiner Hand tragen kann. Und kehrt in Gott hinein zurück. Paulus, Römer 11, letzter Vers. Aus Gott heraus ist das All der Schöpfung durch Gott getragen, wie es alles ist, und kehrt in Gott hinein, eistonteon, in Gott hinein zurück. Ist das in Kürze gefasst den ganzen Heilsratschluss Gottes? In drei Worten. Dann Thron Gottes, positiver Pol, oberer Brennpunkt. Was das Stockwerksgefüge betrifft, werden wir in Hesekiel 1 belehrt. Unsere Erde ist das, was die Schrift in den Ordnungen des Hauses Gottes. Nicht? Gott möchte ja hier eigentlich wohnen, nicht nur thronen. Wohnen in allen Herzen kann er auch nicht. Er kann hier drin nicht wohnen, wie er zu wohnen gewohnt ist und möchte. Er thront hier drin. Er wohnt draußen, wo niemand zukommt. Aber uns hat er schon zu sich in Christo genommen, bis in sein Herz hinein. Wir sind durch die Gnade Gottes mitten ins Herz dessen versetzt, nach dem inneren neuen Menschen, der in einem Lichte wohnt, wo sonst niemand zukommt. Sind wir gut versorgt? Verborgen, geborgen. Liebe Geschwister, wenn wir unserem Herrn Freude machen wollen, dann wollen wir uns üben, übe dich in der Gottseligkeit, solche Aussprüche Gottes für uns in den Gedanken unseres Herzens zu bewegen, zu sinnen darüber, und dann sind wir im Geiste schon dorthin versetzt, wo wir, wer weiß, wie bald sein werden.
Dann sind wir um gar nichts mehr besorgt.
Dankeschön. Halleluja. Gut, weiter aber hier. Unsere arme Erde außerhalb des Lagers, konzentrierte Sünde der ganzen Schöpfung her. Wohin wird der Vater alle Feinde dem Sohn gegenüber feindlich gesinnt eines Tages legen? Wohin? Zum Schemel seiner Füße. Müssen die auch alle, wenn sie einmal von Gott etwas wollen, bei Golgatha antreten? Wo stand denn Golgatha? Nach dem Hebräerbrief. So lasst auch uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Wer von Gott etwas will, und wenn er auch den schwersten Gerichten verfallen ist, der muss bei der Höhle Adullam antreten. Das ist wieder ein anderes Bild, außerhalb des Lagers. Wir denken an die Wolkensäule, Christus hier, ja, zur Sünde der ganzen Welt gemacht, nur hier. Das ist die Zone hier. Dann kommt das Lager Israels. Da die violetten Worte außerhalb des Lagers. Dann kommt das Lager Israel, was auf der Erde horizontal gelagert ist, sagen wir hier links, außerhalb des Lagers. Dann kommt das Lager Israels. Dann kommt der Vorhof. Dann kommt das Heiligtum. Und dann kommt das Allerheiligste. Horizontal, weil alles nur ein Schatten ist der Herrlichkeiten Gottes, die im ganzen Weltall senkrecht übereinander geordnet sind. Verstehen wir das? Kann eine Gestalt, die so dasteht, horizontal einen Schatten werfen, wenn sie von einem Licht beschienen wird? Bitte. Stimmt dann die Reihenfolge des Schattens genau überein mit der Reihenfolge des Körpers? Das Haupt zu oberst ist am weitesten entfernt vom gemeinsamen Fußpunkt. Liebe Geschwister, Ordnung von Schatten und den ganzen Weltreichen. Bitte, wir werden das sehen beim Standbild Nebukadnezar. Das Lager, zweite Etage, nächste Etage. Dann kommt das Heiligtum, hier die Mitte. Und dann kommt was machst du? Nach dem Lager kommt ja zuerst der Vorhof, hier, Vorhof. Und dann kommt das Heiligtum, und wo thront Gott da droben wirklich zwischen den Cherubim da oben? Thront er da unten in der Stiftshütte auch zwischen den Cherubim? Genau, seht, stimmt genau überein. Schattenriss horizontal auf unserer Erde, Schattenriss von den himmlischen Ordnungen im ganzen Weltall. Also die Violetten außerhalb des Lagers, unsere Erde, das Lager Israels, der Vorhof, Mitte und dann das Heiligtum und das Allerheiligste. am Thron Gottes. Stockwerksordnung. Jetzt, was sagt uns die Wissenschaft weiter? Unser Weltall besitzt einen, also das endliche Weltall besitzt einen Durchmesser, ich habe hier dann geschrieben, von x Billionen Lichtjahren. Warum habe ich geschrieben x Billionen?
Vielleicht bietet jemand noch mehr.
Erstens deshalb und zweitens noch wichtigere Begründung. Sobald eine Strecke vorhanden ist mit einem Anfang und einem Ende, also sobald etwas endlich ist, ein Anfang und ein Ende hat, könnte es x Billionen, 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 Billionen Lichtjahre haben, aber sobald es Anfang und Ende hat, ist es gemessen an der wirklichen Unendlichkeit gleich oder ähnlich null. Versteht ihr jetzt, wenn ich geschrieben habe, x Billionen? Also, klar, stimmt das Wort Jesu von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende? Oder ruft er die Engel zusammen? Wenn er auf die Erde kommt, die große Macht und Herrlichkeit, nicht für uns, für Israel und die Nationen, haben wir gelernt. Dann, jetzt sehen wir uns mal an, weitere Worte grün, das sind Schriftzeugnisse. Ja. Die Himmel der Himmel, ne? Ja, wie, was heißt das? Wenn Salomo schreibt, die Himmel, schon Mehrzahl, und aller Himmel, Himmel, Gott der Götter, Herr der Herren, ist das nur eine Aufzählung oder eine Steigerung? Das heißt, je höher die Räume sind, umso heiliger sind sie, stimmt das? Natürlich. Bis zum Allerheiligsten da, wo der Gott thront zwischen den Cherubim. Und nebenbei, da war auch der Schirm der Cherub aufgestellt. Im Allerheiligsten, in der Schöpfung, in der Ersten, ganz gewaltig. Und von dort aus verwaltet er alles. So. Alles in sich gekrümmt, seht, stimmt das hier? Was ist hier nun eben aufgerichtet dargestellt mit diesen blauen, gekrümmten Linien hier, in dieser Ellipse? Genau das, was unser Physiklehrer, als ich noch Sekundarschüler war, uns vorgeführt hat. Er nahm einen Karton und streute da Eisenfeilspäne drauf und hat dann so einen U-Magneten darunter gehalten. Und was passiert? Die Eisenfeilspäne, da ist der negative Pol von dem großen U und da der positive. Und jetzt ordnen sich die Eisenfeilspäne augenblicklich vor unseren Augen in diesen Linien, diesen Formen. Also horizontal lag das auf dem Karton. Nicht? Und das Ganze habe ich jetzt einfach hier auch aufgestellt. Nicht? Genau so ordnen sich die Eisenfeilspäne erstens direkt geradlinig nur zwischen den beiden Polen. Ein elektromagnetischer Strahl und elektromagnetisches Feld, das so weggeht von einem Pol, verläuft in der Weise und kehrt so zurück. Ein solches magnetisches Kraftfeld, oder wie man sagen soll, das horizontal weggeht, landet dort oben auch horizontal so. Elektromagnetische Dinge, die sogar, sagen wir mal, nach unten weggehen, die krümmen sich so und kommen dort von oben zum anderen Pol. Und die letzten, die fast ganz weggehen, die machen das zuletzt noch nach. Stimmt? Alles gekrümmt. Warum? Frage, dürfen wir ein solches physikalisches Ding, das ich jetzt genannt habe, Eisenfeilspäne, Stab, sogenannter Stabmagnet, ne? So ein kleines, von Gott gegebenes physikalisches Gesetz, das wir da sichtbar vor uns haben, auf das ganze Weltall beziehen? Ne? Die Frage ist berechtigt.
Römer 1.
Bitte?
Einmal Römer 1. Seine anwirkende Kraft und dann die Ordnung in seinem Kraftfeld.
Wird, ja, geschaut in der Schöpfung. Aber umgekehrt haben wir den Beweis. So wie im Weltall, wir können auf der Erde bleiben, in unserem Sonnensystem. Wie in unserem Sonnensystem ein Mittelpunkt ist die Sonne. Und um diese Sonne kreisen die Planeten. Das ist ein großes Bild für uns. Und wie ist jetzt in der Kleinstwelt der Atome? Gibt es da auch einen Mittelpunkt? Genau unser System, Sonne, Erde, Mond. Haben wir genau das, oder Erde, Mond. Um unsere Erde kreist nur ein Gestirn, ne? Nur der Mond. Und Atom Nummer 1, da ist nur ein Atommittelpunkt, Proton genannt, und nur ein Elektron, das da herumsaust. Aber mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. So ist die Ordnung im Makrokosmos, im Weltall, dem Großen, ne? Genau wieder gefunden worden in der Kleinstwelt der Atome, wo dann auch viele um Mittelpunkte kreisen. Also Antwort, darf ich so etwas Kleines hier auch im Weltall wiederfinden? Antwort, ja. Und nun, Problem. Das Weltall, unser Weltall, unsere Schöpfung ist endlich. Sie geben den Durchmesser an. Eigenartige Bemerkung hinzugefügt, unser Weltall ist wohl endlich, Durchmesser, von einem Ende zum anderen, hat aber keine Grenzen. Also da kam ich nicht nach. Hat aber keine Grenzen. Dann habe ich weitergelesen in dem Buch. Unglaublich. Entschuldigt, ich kann nicht anders sagen, die Herren, die nun da überführt worden sind, die Schöpfung Gottes ist endlich. Sind in Verlegenheit? Warum? Ja, dann gibt es ja noch eine Außenwelt. Stimmt. Dann gibt es doch außerhalb dieser endlichen Schöpfung doch nichts. Also mindestens ist da noch Raum da, bitte. Und da haben Sie keine Antwort. Also, die ausweichende Antwort, die werdet ihr gleich verstehen, dass die nur ausweichend ist. Kann niemand was damit machen. Aber ohne Grenzen. Erklärung? Sehr einfach. Genau das, was ich meiner Tochter sagte, als sie mit ihrem neu verheirateten Mann nach Neuseeland auswanderte. Dann habe ich ihr gesagt, du, ich empfehle euch und bitte euch, reist doch noch viel weiter. Viel weiter. Warum habe ich das gesagt? Ne? Damit der Wunsch meiner lieben Frau erfüllt werden könnte, nicht, dass sie wieder näher bei uns wäre. Ne? Schriftlich wird erklärt, ohne Grenzen, heißt, ich kann in dem endlichen Weltall unendlicherweise herumsausen. Ohne Ende. Aber das ist doch nicht eine Antwort auf die Frage, auf Ihre Feststellung ohne Grenzen. Kann ich auf unserer Erde auch ohne ewig herumfliegen? Ne? Ja, wenn ich ewig leben würde, natürlich. Das ist doch keine Antwort. Herr Professor, ich rede jetzt in die Luft. Ne? Herr Professor, ich möchte wissen, was ist außerhalb dieses Durchmessers? Antwort, keine. Verlegenheit, Antwort. Herr Professor, darf ich Ihnen etwas sagen? Hier drin sind die Geschöpfe. Und draußen ist der Schöpfer, der allein die wirkliche Unendlichkeit bewohnt und beherrscht, in einem Licht, wo niemand zukommt. Drin sind die Söhne Gottes. Engelfürsten hat Gott ja erklärt, ich erhebe euch alle zu Söhnen des Höchsten. Draußen ist nur der Sohn beim Vater. Drinnen wimmelt es von Lichtern. Und draußen ist das Licht der Welt. Innen sind die Götter, und draußen ist der Gott. Drinnen sind die Geister und draußen ist der Geist. Da drin sind die Lebewesen geschaffen und draußen ist das Leben. Wissen wir Bescheid? Über etwas, was außerhalb ist. Außerhalb der endlichen Schöpfung. Bitte, so könnten wir beliebig weiterfahren. Die Himmel der Himmel, bitte, jetzt kommt etwas Wichtiges. In der Ordnung des Hauses Gottes, schon bei der Stiftshütte. Wie weit konnten Sonne, Mond und Sterne hier ihr Licht geben? Außerhalb des Lagers, ja. Im Lager Israels, ja. Im Vorhof, ja. Im Heiligtum? Nicht mehr. Da war kein kosmisches Licht, sondern das Licht des Geistes, des gebrochenen Lichtes, des goldenen Leuchters. Stimmt's? Im Heiligtum haben Sonne und Mond nichts mehr zu suchen. Und im Allerheiligsten schon gar nicht. Also, im Raum des Heiligtums, da gibt es eine Grenze in diesem Weltall. Und oberhalb gibt es keine Sterne und keine Sonne, Mond, keine Sterne mehr. Können unsere Wissenschaftler bis dahin vordringen? Unmöglich. Nützen die größten Fernrohre nichts, da ist nichts mehr zu sehen. Und im Allerheiligsten ist nur noch das Licht Gottes selbst und das Wort Gottes vorhanden. Die Himmel der Himmel ohne Sterne, Lichter in der Ausdehnung der Himmel. Also Sonne, Mond und Sterne sind Lichter innerhalb der Ausdehnung der Himmel. 1. Mose 1, Vers 14. Von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Matthäus 24, Vers 31. In diesem endlichen Weltall. Die Ausdehnung der Himmel. 1. Mose 1, Vers 6. Das da. Jesaja 55, da sind einige Bibelstellen angegeben, die nun den Vorhof repräsentieren. Dann die Lichter in der Ausdehnung der Himmel. 1. Mose 1, Vers 14, alle, die ganze Sternenwelt. Und jetzt kommt etwas sehr, ja, in diesem von der Wissenschaft endlichen Weltall bestätigt, worin alles gekrümmt verläuft. Wie da bei diesen magnetischen Feldern mit den Eisenfeldspänen. Und zwar gekrümmt in jeder Art von Kreisformen, von Bogenformen, Elliptik, hyperbelartig und was da alles gibt. Alles vorhanden. Jetzt nehmen wir einmal an, ja, der Stern hier werde von Bewohnern, also von Beobachtern von der Erde aus geschaut. Im Fernrohr. Der Lichtstrahl von diesem Stern verläuft aber so. Was heißt das praktisch? Nicht der Astronom, der hier auf der Erde wohnt und drauf guckt, sieht den Stern so. Sondern der Astronom, der hier wohnt und hier sein Fernrohr auf den Stern richtet, der sieht den Stern. So. Aber aus welcher Richtung kommt der letzte Lichtstrahl von diesem Stern auf der Erde an? Aus einer ganz anderen Richtung, als der Stern in Wirklichkeit zur Erde steht. Von hier. Nicht von hier.
Was kann oder wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat?
Danke. Habe ich eben daran gedacht, gut, dass du mich erinnerst. Wieder ein salomonisches Wort. Schaue die Schöpfung Gottes an. Machen wir gerade, ne? Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Wer? Niemand. Er selbst. Allein. Was steht so in der Bibel? Hat die Wissen, kommt für Gott die Wissenschaft langsam, aber sicher an die biblischen Wahrheiten heran. Warum? Dass sie völlig ohne Entschuldigung seien auf die Frage, wie sollten wir wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht. Die alte Bibel hat doch recht.
Und unsere krummen Wege hat er gerade
gemacht. Aha, aha. Gell, das ist uns wichtig, uns zwei.
Ja.
Dann Jesus sagt an einer Stelle, und alles Gekrümmte wird gerade werden. Deshalb wurde der Apostel Paulus als einziger auf der Straße, die gerade heißt, bekehrt. Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist die gerade. Stimmt's? Ja. Und das ist der Weg der Gnade und des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Ohne Werke, ohne irgendeine Leistung, ohne irgendeine Forderung. Einfach als Geschenk. Jetzt, stellt euch vor, hier, von hier bis hier, sei eine Wand. Da muss ich hierher stehen. Von hier bis oben eine Wand. Sehe ich jetzt den Erich, wenn hier eine Wand ist?
Nein.
Ja, du bist hierher verschwunden, sehr gut. Ja. Sehr gut, dass du noch da bist. Jetzt steht aber da unter dem Leuchter ein großer Spiegel. Ich gucke jetzt in den Spiegel, sehe ich dann den Erich? Aber sehe ich ihn da, wo er ist? Ich sehe ihn da, gerade noch so weit hinter dem Spiegel, wie der Spiegel von mir weg ist. Das heißt, der Sehstrahl vom Erich, der geht so auf den Spiegel, in dem Winkel, und in dem entsprechenden Winkel kehrt er zu mir zurück durch den Spiegel. Aha. Ich sehe den Erich dort, kann ich schwören, ich habe den Erich, ich habe nicht gemerkt im dunklen Raum, dass ein Spiegel da ist. Ne? Kann ich schwören, der Erich war da in der Richtung. Kann ich das? Habe ich ihn ja gesehen? Kann ich das sagen? Aha. Und doch irre ich mich, der Erich ist gar nicht dort und so weit weg, sondern ist da ganz nahe. Ne? Aha. Jetzt kommt der Lichtstrahl von diesem Stern hier an. Der Beobachter dieses Sterns verlegt den Gegenstand nicht dorthin, wo er ist, sondern in die Richtung, von welcher der letzte Lichtstrahl auf ihn zukommt, also hierher. Und dann, nach dieser Länge, liebe Geschwister, hier, noch viel kleiner als gezeichnet, unser ganzes Sonnensystem. Da verlaufen die Linien für uns noch fast geradlinig. Ne? Nun sagt die Wissenschaft auch noch, da bei dem sonderbaren Begründung ohne Grenzen, wenn wir könnten mit einer Geschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit immer geradlinig in diesem Weltall weitersausen, geradlinig nach unseren Begriffen, wären wir erstaunt, dass wir eines Tages wieder am Ausgangsort zurück ankommen würden.
Halley.
Ah ja, also nehmen wir mal den Kometen Halley, der jetzt dann Ende Jahr sichtbar wird, den ich als 10-jährigen Bub gesehen habe, eine Riesensache. Da braucht man keine Fernrohr und so weiter, das ist aber nur ja, ein kleines Bild. Ne? Ja. So. Jetzt noch etwas. Angenommen, wir Schweizer wohnen hier oben. Angenommen. Der Bruder Muhl betet und schreit zum Herrn und hebt sein Angesicht und seine Hände gerade auf zum Himmel. Hat der Herr Jesus das auch einmal gemacht? Gut. Meine Tochter wohnt in Neuseeland, also gerade am anderen Ende. Wenn die zum Himmel raufguckt, dann auch von der Erde weg nach oben für sie, in der Richtung, hebt sie ihre Hände und ihr Haupt, was passiert? Kommt es oben auch an? Ja. Wir sehen, liebe Geschwister, noch einmal, aus Gott heraus und durch Gott getragen, und in Gott hinein ist das All erschaffen. Römer 11, Vers 36. Nur Gott allein bewohnt und beherrscht die Unendlichkeit. Ohne Anfang und ohne Ende. Und so haben wir eine Vorstellung eines Weltalls, das nun heute gut mit dem übereinstimmt, was Gott unserer Wissenschaft erst in den letzten Jahren an Erkenntnis geschenkt hat, und zwar nur auf dem Wege der Rechnung. Christus fuhr durch alle Himmel hindurch und natürlich da raus und setzte sich zur Rechten der Majestät droben in der Höhe. Diese beiden Ausdrücke, Höhe und droben, sind im Neuen Testament bei Paulus immer außerhalb der Schöpfung, in der Unendlichkeit Gottes. So, jetzt können wir hier wieder ablöschen, dort anzünden und zum Schluss kommen für heute. Hoffen wir an einem schönen Abend nach dem wunderbaren Tag im Namen Jesu unsere Abendstunde beginnen. Wo stehen wir heute? Zeitprophetische Frage. Da durften wir bis jetzt, wie es sich gehört, einen gewagten Gesamtüberblick zur Kenntnis nehmen. Erst dann kann die Frage beantwortet werden, wo stehen wir heute in dem ganzen Ablauf des Geschehens. Wir haben beachtet die grundlegenden Normen im Worte Gottes, die bei der Betrachtung dieser gewaltigen Dinge, Zeitfragen, Folge der Ereignisse, der Dinge, die waren, sind und sein werden, haben wir gelernt, soweit die Dinge in der Bibel festgehalten sind. Das, was war, ist das, was sein wird. Statik. Und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Bewegung. Ich kann nicht sagen, es geschah einmal eine Stadt Babel. Also es war Ruhe, Stadt, Ort, Geografie. Und das wird wieder sein. Aber es geschah in Babel, nicht? Allerhand, dies und jenes. Und was da in Babel geschah, in der Vergangenheit, wird noch einmal kommen. Mit dem Unterschied, mindestens noch einmal, meistens zweimal. Wir haben gelernt, die ersten Ereignisse, die geschehen sind, soweit die Bibel sie festhält, finden vielleicht Jahrtausende später eine erste Vorerfüllung, eine Erzählung einer Familiengeschichte, eine erste Vorerfüllung in erweitertem Umfang, mit gewaltigeren Inhalten. Und in der Regel ist erst die dritte, also die zweite Erfüllung, das sind die grundlegenden Geschehnisse, ist die zweite Erfüllung, also zum dritten Mal erst, wenn es da ist, das Geschehen, die Vollerfüllung. Genauso das, was war, ist das, was sein wird. Und jetzt dürfen wir dann gleich sehen, dass das, was war, wieder sein wird und geschehen ist, wieder geschehen wird. Nicht irgendwie, besonders nicht irgendwann, wieder geschieht. In ganz, wir haben angedeutet schon, Gott arbeitet in seinen Ordnungen der Zeitrhythmen, die alle aufgebaut sind auf der Zahl 7. Wir erinnern uns, dass wir das kurz beachtet haben. Und in dieser Zahl 7 sind alle Festordnungen Gottes festgehalten, zeitlich. Und diese Festordnungen Gottes sind zeitlich von Gott festgelegt worden, am Gang seines Originalchronometers, am Gang von Sonne, Mond und Sternen. So haben wir schon in diesen ersten Minuten aus unserem Gotteswort gewaltige Perspektiven und Blicke in Zusammenhänge vor uns, die in keiner Weltliteratur überhaupt gefunden werden können. Nur im Worte Gottes. Und nur für den, der die Gnade hat, allem zu glauben, was geschrieben steht. Durch den lebendigen Geist, der uns nicht nur in alle Wahrheit leitet, das haben wir schon von, wie ihr deutschen Geschwister sagt, von Kindesbeinen an gelernt, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leitet. Der zweite Teil, gerade zwei Verse nachher, an der Stelle im Johannesevangelium. Und die kommenden wird er euch verkündigen. Die kommenden Ereignisse und die kommenden Personen und alles, was in der Zukunft liegt, wird uns dieser Heilige Geist verkündigen. So steht geschrieben. Und das zweite wird meistens den Gotteskindern unterschlagen. Oder einfach liegen gelassen und den Tisch gefallen lassen. Zum Glück steht geschrieben in Prediger 7, Vers 8, besser das Ende einer Sache als der Anfang. Der Anfang war wunderbar, was die Schöpfung allein schon betrifft, sehr gut. Besser als sehr gut ist ja dann das Wohlgefällige, noch besser als wohlgefällig ist das Vollkommene. Nun, dann haben wir beachtet, das sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wenn es sich um Tage der Rache handelt, dann sind es natürlich Voraussagen der Propheten Gottes in Bezug auf Gerichtsangelegenheiten, Tage der Rache. Jetzt haben wir schon die Antwort. Wann finden die Vollerfüllungen statt? Von allem, was geschrieben steht im Alten Testament und im Neuen Testament. Vor 2000 Jahren abgeschlossen durch den Apostel Paulus. Wann finden die Vollerfüllungen statt, mal was die Gerichte Gottes betrifft? In den Tagen der Rache. Wir haben gefragt, sind die schon hinter uns? Nein. Stehen die noch weit vor uns? Nein. Die sind sehr nahe gekommen, weil die Ausreife der Bosheit lawinenmäßige Fortschritte macht auf unserer Erde rund, nicht nur auf unserer Erde, sondern im ganzen Weltall. Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Ich habe jetzt hinzugefügt, wahrscheinlich nur Gerichtsprophezeiungen. Und wie viele Gerichtsprophezeiungen gibt es denn im Alten Testament allein? Unzählbar. Und die werden alle erfüllt, wann? Jetzt am Ende dieses Zeitalters, das jetzt herangekommen ist. Signal, dass es herangekommen ist, das Ende dieses Zeitalters, dass es wieder einen Staat Israel gibt. Zuverlässigstes Signal. Dann haben wir gelernt, dass alles jetzt, und da hat Gott gründlich dafür gesorgt, durch all die wunderbaren Gottesherrlichkeiten in der Schöpfung, in seinen wunderbaren Gottesgesetzen, Atom, Elektronik, Biologie und wie die Dinge alle heißen mögen, nämlich, dass alles gleichzeitig geschehen kann, unheimlich rasch, oder zum Glück, was die Gerichte betrifft, rasch geschehen können. Also, gleichzeitig ist wichtig. Warum? Weil in der Vergangenheit alles nacheinander geschah, während Jahrtausenden, zeitlich und geografisch nebeneinander. Geschieht jetzt heute am Ende der Tage alles gleichzeitig, was geschrieben steht. Alles sehr rasch. Ist das heute möglich? Das ist die positive Seite, warum Gott einer gottlosen Menschheit alle diese Geheimnisse in seiner Schöpfung in die Hände gelegt hat, zum Manipulieren. die positive Seite, dass wirklich jetzt alles sehr rasch gehen kann. Dann nicht nur gleichzeitig, rasch, sondern global, universal. Alles. Ich werde nicht mehr länger nur die Erde erschüttern, sondern ich werde die Himmel und die Erde erschüttern. Wodurch der Heilige Geist anzeigt, die Verwandlung der Dinge. Ja, Verwandlung heute früh. Ne? Verwandlung der Dinge, wo alles zerstört ist, vergiftet ist und verwüstet ist und zugrunde gerichtet ist. Auf unserer Erde lässt Gott alles erschüttern mit Katastrophen. Ein großes Erdbeben wird kommen, das ganze Erdenrund so erschütternd, dass alles umgepflügt wird. Bleibt kein Bau und nichts, was an Werken der Menschen jetzt die ganze Erdoberfläche ja, in ein Fabrikarsenal mit Stickluft und dergleichen verwandelt hat. Ne? Lässt Gott durch das Erdbeben alles umpflügen, das Oberste und Schönste zu unterst, genügt ihm noch nicht. Denn die Nationen bis heute haben sich für was bemüht? Bitte? Fürs Feuer. Nichts wird jetzt dann vom tausendjährigen Reich alle Elemente und die ganze Erdkugel und die Himmel im Feuerbrand aufgelöst. Das ist erst der Fall nach den tausend Jahren, nach dem Friedensreich. Aber jetzt lässt Gott die ganze Erdoberfläche umflügen durch das globale Erdbeben. Und dann noch einäschern durch ein Feuer. Und das ist der Gott, von Gott nötige Reinigungsprozess, dass die Oberfläche unserer armen, verwüsteten Erde überhaupt noch verwandelt werden kann in einen Garten Gottes. Denn die ganze Erde wird verwandelt werden in eben einen Garten Gottes. Die ganze Erdoberfläche. Muss da Gott tüchtig durchgreifen? Vollkommen durchgreifen. Gleichzeitig, rasch, global, universal wird alles geschehen. Erde und Himmel werden erschüttert. Und durch all diese Umwandlungen oder Gerichtsvollzüge verwandelt in die Zustände des tausendjährigen Reiches. Im Buch der Offenbarung lesen wir ja von unheimlichen Erschütterungen in den Himmeln und auf der Erde. So. Und jetzt ein erster Blick auf eine Handskizze, die uns unsere Jahrtausende darstellt. Unsere Jahrtausende, das heißt?
Bitte Kassette wenden.
Der erste Mensch, Adam, schreibt Paulus. Für mich gibt es vor dem ersten Menschen namens Adam mit seiner Eva keine Menschen. Für mich gilt der erste Mensch Adam, Paulus. Und dann fährt er gleich weiter, Zustände im Paradies und was dort geschehen ist. Der erste Mensch Adam, von Gott geschaffen, am Ende des sechsten Schöpfungstages, am siebten Tag, in der Ruhe Gottes, unter dem Segen Gottes, unter der Heiligung Gottes, den siebten Tag erlebt im Paradies. Ende des Paradieses, Fall des ersten Menschen. Und der siebte Tag war der Sabbattag Gottes. Mit dem Fall Adams beginnen jetzt Jahrtausende der Menschheitsgeschichte zu laufen. Und die Zahl dieser Jahrtausende ist nun genau 6000 Jahre seit dem Fall Adams bis zu unserem Jahr 2000. Vom Fall Adams bis zum Jahr 2000 jetzt sind ziemlich genau 6000 Jahre abgelaufen. Das ist die biblische, einfache, klare Wahrheit. Jetzt können wir hier anzünden. Den Schatten des Stabes zu beachten, nicht den Stab selber, den Schatten. Ihr seht eine Handskizze, überschrieben eine Gotteswoche. von 1, 3, 4, 5, 6 Gottestagen und dann hier ein siebter Tag. Hier die Zustände skizziert, angedeutet vom siebten Schöpfungstag, das heißt eben, da ist kein Schöpfungstag mehr, sondern der Gott ruhte am siebten Tage. Ein Friedensreich, Gott ruht und segnet alles, ein Sabbattag Gottes. Geschaffen wurde der erste Mensch Adam am Ende des sechsten Tages hier. Hier haben wir klar, 6 mal 1000 Jahre. Und nicht nur lesen wir in einem Psalm, dass vor Gott 1000 Jahre Menschheitsgeschichte, vor Gott einen Tag. Und zwar betont ein Tag. 1000 Jahre wie ein Tag. Ganz genau betont. Ja. Also 6000 Menschenjahre sind vor Gott genau 6 Tage abgelaufen. Was geschah hier? Ungestörter Friede, Ruhe, Segnung, Gegenwart des Herrn. Ja. In einem Paradies, Garten, den Gott selbst gepflanzt hatte. Wunderbare Zustände. Wir kennen die Einzelgeschehnisse, die Warnungen Gottes, die Orientierung Gottes an den ersten Menschen, Adam. Und dann die Tatsache, dass Gott die Schlange hineinließ, um die Dinge zu prüfen. Und zwar am Ende dieses wunderbaren, ich will es gleich sagen, Adam und Eva, die waren schon in einem kleinen, wunderbaren, 1000-jährigen Reich. Denn hier sind genau die Zustände im Kleinen, weil da nur ein Mensch und dann ein Menschenpaar war, genau die Zustände, die hier dann global das ganze Erdenrund auf das ganze Erdenrund erweitert vorhanden sein werden. So gilt also einmal das, was da war, wird wieder sein, und zwar nicht irgendwann, sondern genau 7 Zeiten später. 7 Gottestage später, wenn wir hier den Anfang annehmen, genau 7 Gottestage später beginnt hier. Und die ganze Erde wird hier sein, wie Eden, der Garten Gottes, Paradies, die ganze Erde. Und diejenigen Menschen, die hier, also hier haben wir das Jahr 2000, hier, Anwesenheit Jesu Christi, das sind unsere 2000 Jahre, 2000 Jahre vor Christus mit Abraham, Isaac und Lot und 2000 Jahre vor Abraham, Fall Adams. Da beginnt mit dem Fall Adams die tragische Geschichte der Menschheit. Und siehe da, nach dem Fall ein Punkt, ja, als ausgesprochener Fluch Gottes über den gefallenen Menschen gilt jetzt einmal nicht nur 6 Tage sollst du arbeiten im Schweiße deines Angesichts, buchstäblich, ne? Und dann am 7. sollst du ruhen. Diese Ordnung gilt jetzt auch für die Tage Gottes. 6 Tage Gottes sollst du arbeiten im Schweiße deines Angesichts, stimmt das? Unheimlich. Und von hier ab wurden Menschen gezeugt und geboren mit Schmerzen. Und was Gott anlässlich des Falles des ersten Menschen an Naturgesetzen abgeändert hat, das wird meistens übersehen. Ich frage in der Sonntagsschule, liebe Kinder, sagt mir mal, wie viel Mal mussten Adam und Eva, als sie diesen wunderbaren Paradiesgarten besorgten, den Schweiß von der Stirne abwischen? Wie viel Mal? Wie? Aha. Was ist da passiert? Durch die Trennung von Gott bildeten sich Giftstoffe im Körper des Menschen.
Sterbende Zellen.
Bitte?
Absterbende
Zellen. Der Zustrom des Geistes Gottes war abgeschnitten. Und die Barmherzigkeit Gottes sorgte dafür, dass das, ja, und alle unsere Exkremente, ne, das war im Paradies nichts, das war alles noch nicht da. Ne. Dann weiter. Was hatten Adam und Eva im Paradies zu tun mit Ausreißen, Ausrotten von Disteln und Dornen? Auch nicht. Und so könnten wir beliebig weiterfahren, dafür ist die Stunde nicht da. Und die Versuchung der Schlange gelang, und durch den Fall Adams brach die ganze Herrlichkeit in sich zusammen, und nun begannen die Tage Gottes, die Jahrtausende der Menschen, unter Schweiß und Fluch und Tod und Sünde und Schmerz und so weiter und so weiter. Wunderbar ist nun, dass Gott die Marksteine der Jahrtausende, der Übergänge von einem Jahrtausend zum anderen, mit so bekannten Namen bestückt hat, dass wirklich jedes Sonntagsschulkind das behalten kann. Genau 1000 Jahre nach dem Fall Adams erscheint Noah. Wieder 1000 Jahre später erscheint Abraham, Isaac und Lot. Wieder 1000 Jahre später David und Salomo und zum vierten Mal 1000 Jahre später Jesus Christus. Jesus Christus erschien, da war die Zeit erfüllt, als genau nach dem Fall des ersten Menschen der zweite Adam erschien, 4000 Jahre später. 4 Tage Gottes später. Wir werden noch sehen, was das für gewaltige Gottesordnungen sind. Jesus Christus, ums Jahrtausend unserer Zeitrechnung wurden die Kreuzzüge in der Christenheit ausgerufen. In der Meinung, falsch geleitetes Christentum, wir sind das neue Volk Gottes, wir sind das neue Volk Israel. Also gehört das Heilige Land mit Jerusalem uns. Und diese Proklamation hat ja unglaublichen Anklang gefunden, mit all den Kreuzzügen, die dann durchgeführt wurden. Und unser letztes Jahrtausend bildet jetzt den Abschluss von 6 Gottestagen. Sehr einfach. Nach 6 Tagen kommt ein 7., wenn es weitergeht. Ne? Warum sage ich das so dumm? Weil im Hebräischen 7 Sabbat heißt. Genauso wie jetzt 6 Gottestage abgelaufen sind, wird uns Jahr 2000 die Schwelle da sein, wo Gott einen weiteren Sabbattag, genau wie verheißen, auch ein 1000-jähriges Reich. Und dieses 1000-jährige Reich für eine gesegnete Menschheit, wohl eine Auserwählte, ich darf gleich sagen, bitte, wir Glieder am Leibe des Christus haben eine höhere Berufung und ja, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den Überhimmeln. Alle irdischen Herrlichkeiten wie das kommende 1000-jährige Reich, da ist Israel führend. Und wir sind hier insofern beteiligt, als wir von den himmlischen, herrlichen, überfließenden Segnungen da auf das 1000-jährige Reich auch segnende, wunderbare Kräfte fließen lassen dürfen. Sabbat, dass das 1000 Jahre geht, ist ganz klar. Bitte? 6000 Jahre, ein 7. Jahrtausend. Wir haben die Marksteine der Übergänge beachtet. Noah, Abraham, David, Christus, Kreuzzüge und hier Wiederkunft Jesu Christi in großer Macht und Herrlichkeit für Israel und die Nationen. Die Entrückung habe ich hier gar nicht angedeutet. Auch hier noch vor dem Jahr 2000. Dann Die Inhalte der Jahrtausende sind schwer befrachtet. Im ersten Jahrtausend fand die grauenhafte, gräuliche Vermischung zwischen Söhnen Gottes, Geistwesen, himmlischen Herren, eine Vermischung. Die haben Menschengestalt angenommen und haben Halbgötter gezeugt mit den Töchtern Adams. Und die Langmut Gottes wartete in den Tagen Noahs bis in die Mitte des zweiten Jahrtausends der Menschheitsgeschichte, wartete in seiner Langmut, bis nur noch die Familie Noah reines Menschengeschlecht übrig geblieben war. Alles andere war verseucht und da waren die Riesen auf der Erde und die Halbgötter, von denen die Griechen in ihren Überlieferungen ganz allerhand noch zu erzählen wissen. Leider müssen die Studenten, die die griechischen Götter, Geschichten und Helden sagen, studieren und wissen müssen, dann gleich die werden gleichzeitig belehrt, das ist aber alles Quatsch. Ne? Nein. Da wartete die Langmut Gottes, dieser grauenhaften Vermischung, bis nur noch die Familie Noah reines Menschengeschlecht war. Dann brach die Flut herein. Das war die Antwort Gottes auf diese Vermischung. Die Geister gehören zu den oberen Wassern und die Menschen zu den unteren Wassern. Da schied Gott die Wasser oben von unten. Und was haben die gemacht? Die haben sich wieder gräulich vermischt. Dann hat Gott die globale Sintflut durchgeführt, um das ganze grauenhafte Gemisch wegzuschwemmen. Der Inhalt des dritten Jahrtausends sieht den Auszug Israels aus Ägypten. Gewaltige Sache. Der Inhalt des vierten Tages, nach dem Fall Adams, wieder Mitte, die babylonische Gefangenschaft. Und hier in der Mitte, ihr seht, ich habe hier noch hingeschrieben, vom Fall Adams bis in die Mitte dieser Woche, da ist der Sabbat, der siebte Tag, gehört zur Woche, 3500 Jahre einmal, Mitte und nochmal 3500 Jahre, das ist wieder die Mitte einer Gotteswoche von 7000 Jahren, abgeteilt in 2 × 3,5, bitte. Das sind Ordnungen Gottes, die finden wir immer wieder, in kleinen Maßstäben und immer in größeren und noch größeren und noch größeren. Warum ich darauf hingewiesen habe, die Zeit der babylonischen Gefangenschaft war, dass da fand das eine, nach der babylonischen Gefangenschaft gleich, fand das die Prophezeiung statt, ein Jahr, von welchem aus Golgatha genau bestimmt wurde. Dann habe ich gedacht, warum ist irgendein Jahr in der Welt- und Heilsgeschichte Gottes jetzt einfach von Gott etwa beliebig herausgegriffen und sagt also von dem Jahr an, wo der Befehl ausging, Jerusalem muss wieder gebaut werden, bis auf den Messias, wo er weggetan werden wird, gekreuzigt werden wird, sind so und so viele Sabbatjahre verlaufen. So, nein, wir sehen, das ist genau das Jahr, ist die Mitte von diesen 7000 Jahren Menschheitsgeschichte. Also nicht irgendein Jahr hat da Gott herausgegriffen, sondern wieder einmal Mitte von 2 × 3,5, jetzt 1000 Jahren oder 7 Gottestagen. Das noch nebenbei. Babylonische Gefangenschaft, Ausgehen des Wortes, Jerusalem zu bauen. Der Prophet der Zeiten, Daniel, lebte hier. So. Mitte unseres ersten Jahrhunderts, unser 2000 Jahre, da erscheint Mohammed im Osten und das Papsttum im Westen. Ist das auch etwas? Und hier Reformation. Wir merken. Ich habe das so als kleine Schalen angedeutet, mit ein paar Strichen. Die Schalen sind alle programmiert, genau gefüllt mit gewaltigen welt- und heilsgeschichtlichen Schwergewichten. Dann dürfen wir jetzt beachten, 2000 Jahre lang gab es eine Menschheit ohne eine Idee oder ein Vorhandensein eines Volkes Israel. 2000 Jahre lang. Da haben wir die Patriarchen. Und da redete Gott mit den einzelnen Menschen. Und bis hierher, bis zum Auszug aus Ägypten, also bis in die Tage Mose, 2500 Jahre lang hatten die Menschen kein geschriebenes Gotteswort. Wie Gott sich mit ihnen unterhielt, steht in unserer Bibel auch geschrieben. Im Psalm 19, welche Worte Paulus herausgreift und dann sagt, und die Menschen vor Mose, die kein Wort Gottes hatten, hatten die gar keine Gelegenheit, das Evangelium sogar zu hören, doch wie geschrieben steht. Und dann zitiert er Verse aus Psalm 19, nämlich, dass Gott mit ihnen, wie zum Beispiel mit einem Hiob, sich unterhielt mit der Herrlichkeitsschrift Gottes an Sonne, Mond und Sternen. Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Als alle Söhne Gottes jubelten und alle Morgensterne jauchzten? Knüpfst du das Gebinde des Siebengestirns, Hiob? Oder lösest du die Fesseln des Orion, des großen Toren? Leidest du den Bären samt seinen Jungen? Führst du die Bilder des Tierkreises heraus zu ihrer Zeit oder bestimmst du ihre Herrschaft über die Erde? Und so fährt Gott weiter. So in dieser Weise unterhielt sich Gott persönlich mit denen, die mit ihm wandelten, mit seinen Freunden. Steht irgendwo geschrieben, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Steht das wo geschrieben? Hebräisch, die Himmel sind die Bibliothek der Herrlichkeit Gottes. Kann man da lesen in einer Bibliothek? Aber bitte nur, wer die Buchstaben versteht. Denn wenn wir lesen, die Sterne, Sonne, Mond und Sterne seien zu Zeichen, eines der sieben Zweckbestimmungen Gottes, dürfen wir uns merken, im Hebräischen ist das Wort Zeichen, Ot, Mehrzahl, Ot, Ot, das gleiche Wort für Buchstaben. Ja. Genauso wie in Hebräisch und Griechisch jeder Buchstabe eine Zahl ist. Da ist am Himmel jeder Stern ein Buchstabe. Und je nachdem, wie die sich aneinander reihen, Buchstaben, wir haben 25 Buchstaben, der Hebräer hat nur 22 Buchstaben, je nachdem, wie die Buchstaben aneinandergereiht sind, können sie für mich eine große Erbschaft bedeuten. Oder ein Todesurteil. Stimmt das? Wenn es von bevollmächtigter Seite geschrieben wurde. Blöde kleine Dinge. Nur Zeichenbuchstaben sind die blödesten Zeichen, die es gibt. Wer gibt mir für ein A Druckerschwärze 5 Rappen? Ich mir selber nicht. Also, hierher zurück. 2000 Jahre lang ohne Israel. Jetzt erscheint Abraham. Jetzt erscheint Israel, Abraham, Isaac. Jakob, Israel. 2000 Jahre lang, von Abraham bis Christus, gibt es ein Volk Israel inmitten der Nationen. Hier Israel verworfen, zerstreut unter alle Nationen. Dritte 2000 Jahre, unter diesen 6000 Jahren, ein Volk Israel zerstreut unter alle Nationen. Sind das Zeitordnungen? Dann habe ich hier so einen kleinen einen roten Punkt gemacht. Warum? Ich wurde schon als Bub, vielleicht in der ersten Sekundarschulstufe, wurde uns immer gesagt, also das war so 1900, was war das, 12 herum, 14, wir leben heute im 20. Jahrhundert. Ja, also gut, meinetwegen, ne? Und das 20. Jahrhundert hat einen gewaltigen technischen, bautechnischen Auftakt, nämlich 1900 wurde in Paris der Eiffelturm gebaut, anlässlich der ersten Weltausstellung. Also, 20. Jahrhundert, stolze Verkündigung, 20. Jahrhundert. Gerade so, als wenn wir die erste Generation wären, die ein 20. Jahrhundert erleben. Wann ist dann immer jeweils ein 20. Jahrhundert gekommen. Ja, immer noch, wenn 2000 Jahre am Ablaufen sind, ne? Dann ist ein 20. Jahrhundert da. Seht ihr mal. Wer war denn Mitglied des ersten 20. Jahrhunderts? Ist das ein Markstein? Hat da Gott beim Übergang anlässlich des ersten 20. Jahrhunderts etwas ganz Neues auf der Erde eingeführt? Mit Abraham, Israel. Hat Gott dem Abraham zukünftige Dinge geoffenbart? Er schaute die Stadt Gottes, Neues Jerusalem, Untergang von Sodom und Gomorra, Isaak. Abraham hat Isaak geopfert. Wo steht das geschrieben? Durch Glauben opferte Abraham seinen Sohn Isaak. Stimmt das? Dürft ihr wieder mal sagen, ja und nein. Ja, vor Gott und Fürstentümer und Gewalten, nämlich in seinem Herzen, auf das Gott allein sieht, hat er ihn schon tatsächlich geopfert. Und die Engel, die das verlangt haben, die Heiligen, ja, denen genügte es, als sie sahen, dass Abraham wirklich bereit war, ihn zu töten mit dem Messer. Und dann halt, 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 Abraham, tu dem Knaben gar nichts. Jetzt weiß ich, sagt der Engel. Großer Übergang. Erstes 20. Jahrhundert, eine Menschheit ohne Israel. Patriarchen. Zweites 20. Jahrhundert, nach zweiten 2000 Jahren, wer lebte da? Sehr einfach. Eine Hanna und ein Simeon. Mitglied des zweiten 20. Jahrhunderts. Wussten die vorher, dass sie den Messias noch sehen werden? Hat Gott anlässlich des zweiten 20. Jahrhunderts mit Jesus Christus auch eine ganz neue Sache angefangen auf der Erde? Lehren uns die bisherigen Übergänge beim Erscheinen eines jeweiligen 20. Jahrhunderts, dass das für Gott Übergänge sind, die gewaltige Änderungen, Neuigkeiten, neue Dinge bedeuten. Neue Ordnungen, neue Zeitordnungen. Und jetzt, bevor wir da weggehen, nun das, die gewaltige Illustration, das was war, ist das was sein wird. Und das was geschehen ist, ist das was geschehen wird, nämlich, hier war ein Paradies. Es geschah, dass die Schlange hineingelassen wurde und dass die Versuchungskünste der Schlange es fertigbrachten, dass die ganze Herrlichkeit in sich zusammen war. Hier, 7 Gottestage später, ist die ganze Erde verwandelt in einen Garten Eden, ein Paradies. Friede, Ruhe, Segnung, Sabbat Gottes. 1000 Jahre, einen Gottestag. Lässt Gott hier am Ende dieses 7. Tages, dieses Friedensreiches, auch wieder die alte Schlange herein. Bringt die das hier so auch noch fertig? Eine ganze Menschheit über die ganze Erde zerstreut, dieses Friedensreich zu zerstören, zu verführen und dieses Friedensreich total zu zerstören. Bringt er das wieder fertig? Stimmt es also, war da einmal ein Paradies? Kommt wieder ein Paradies? Aber nicht irgendwann, sondern nach 7 Gotteszeiten. Ist das, was hier geschehen, am Ende dieses Paradieses noch einmal der Fall? Hat Salomo richtig gesehen? Das ist nur der Sprung über 7 Zeiten hinweg. Mit den gewaltigsten Dingen und Ereignissen. Und jetzt bitte. Hier der Fall des ersten Menschen. Christus wird genannt der zweite Mensch, und der letzte Adam. Was der erste Mensch hier mit seinem Fall angerichtet hat, für die 6000 Jahre, macht der letzte Mensch, Jesus Christus, wenn er kommt, der letzte Adam, in großer Macht und Herrlichkeit wieder gut. Wenn wir wissen, wie die Menschen da aussehen werden und Einzelheiten, dann dürfen wir hier lesen, wie die Menschen dargestellt und aussahen. Hier hatten Adam und Eva, die hatten äonisches Leben. Noch kein Gottesleben, noch nicht gezeugt, wie Jesus Christus. Die hatten ein Leben, das nie ausgelöscht worden wäre, wenn sie im Gehorsam geblieben wären. Dann hätten sie für die Zeiten der Zeitalter leben können und wären von Gott so erzogen worden, dass am Ende der Zeitalter dann die Möglichkeit bestanden hätte, auch ins Leben gezeugt werden zu können. Die hier, die Masse der Menschheit hier hat auch, entschuldigt oder versteht bitte, wenn ich sage nur, auch nur äonisches Leben. Deshalb sind sie wie Adam und Eva davon, von der Schlange noch verführbar. Ne? Weil sie nicht aus Gott gezeugt sind, aus Gott geboren. Noch nicht. Wie wir. Allein durch die Gnade Gottes. So. Also, was da vor 6.000, 7.000 angerichtet wurde, macht Christus nach 6.000 Jahren mal vorläufig wieder gut. Genau die Zustände, genau die. Ja, alles. Auch die Leiblichkeit wird im tausendjährigen Reich wieder so sein, wie Adam und Eva vor dem Fall. Oh, warum lächle ich nicht nur, sondern fast spöttisch gelächelt? Ich habe schon jung im Glauben immer wieder gehört von unseren teuren Vätern, im tausendjährigen Reich scheint die Sonne siebenmal so hell wie jetzt und der Mond so hell wie die Sonne. Wer von uns will da hinstehen? Du, ehrlich, wir zwei mit unserer Glatze. Ne? Aber auch die mit dem großen Haarschüppel kaum. Ne? Da haben die Menschen schon neue Leiblichkeit, genau die Adam und Eva hatten vor dem Fall. Haben die. Also nur als ein Beispiel weiter. Sagt Jesus, wie es war in den Tagen Noahs, also wird es sein in den Tagen des Menschensohnes, wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit. Steht so geschrieben. Jawohl. Sagt Jesus, wie es war in den Tagen Lots, also wird es sein, wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit. Steht das auch so geschrieben. Merken wir schon etwas. Das, was hier geschah, geschieht hier als Vollerfüllung. Und was hier geschah, geschieht hier als Vollerfüllung. Und was nochmal tausend Jahre später war und geschah, hier Vollerfüllung. David stellt Christus dar als den Kriegsmann Gottes, der alle Feinde zum Schemel seiner Füße legt. Macht Christus das hier auch. David, Salomo stellt Christus dar als der Friedefürst, der für Israel das Friedensreich sichert, gegenüber allen Nationen. Jetzt erscheint Jesus selber, und da lesen wir am Anfang der Apostelgeschichte, alles, was Jesus hier anfing, sowohl zu tun als zu lehren, also alles, was Jesus in Niedrigkeit lehrte und tat, an Wundern und Zeichen, war nur ein Anfang. Wann wird er weiterfahren? In Israel und in den Nationen hier. Und was die Kreuzzügler vor 1000 Jahren, also 5000 Jahre nach dem Fall Adams, vollzogen, sich leisteten, das Land Kanaan in ihren Besitz zu nehmen, ihre geleitet, sie seien das Volk Israel, das Neutestamentliche, ist vor unseren Augen schon vom Gott Israel und vor aller Welt dargestellt worden, wen Gott als Volk Israel und rechtmäßigen Erben dieses Landes meint. Seht, tausend Jahre später, was haben wir jetzt vor uns? Hat Salomo noch rechter? Das, was war, hier, 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 kommt alles gleichzeitig hier noch einmal. Rasch, gleichzeitig, global, universell. Ja, jetzt können wir uns aber auf allerhand gefasst machen, liebe Geschwister. Und dass wir heute und die Tage noch in dieser Ruhe und Schönheit und Frieden und Gemeinschaft so zusammensitzen dürfen, kann über Nacht fertig sein. Wären, sind die Dinge vorhanden? Nach gewissen Zeitrhythmen Gottes müssten die Dinge jetzt schon laufen. Wenn es aber verzieht, sagt Habakuk, dann harre sein, denn kommen wird es wird nicht ausbleiben. Vielleicht haben wir auch noch mal eine Stunde mit dem Thema Verkürzung einerseits und Verzug andererseits. Gewaltige Ordnungen Gottes, die auch wichtig sind, zu sehen und zu verstehen. Also, alles was war, hier gleichzeitig, rasch, global, universal. So, jetzt können wir den nächsten Plan auflegen. Das ist ein geografisches Schema für uns, über unser ganzes Erdenrund verteilt. So, genau wie eine geografische Karte, Osten rechts, Westen links, Norden oben, Süden unten. Mitte, jetzt David Stern, Israel, Jesus, Jerusalem, Christus, Mose. Und Jerusalem wird einmal bezeichnet als Nabel der Erde. Was ist der Nabel? Lebenszufuhr bis zur Geburt. Und gleichsam Schwerpunkt des ganzen Körpers. Wir können das hebräische Wort übersetzen Nabel oder wie bei einem Wagenrad Nabe. Da ist auch die Nabe der Mittelpunkt, um das sich alles dreht. In der Mitte nicht nur Israel, sondern auch Ismael, Mohammed. Dann haben wir von Jerusalem, von Israel aus, den Osten und den Westen. Was uns jetzt interessiert, ist das Standbild in Daniel 2. Und zwar wieder so. Ein Standbild steht. Standbild. In der Beleuchtung von oben wirft das Standbild, also Füße hier auf der Erde, sagen wir hier so, von dort beleuchtet, von Osten beleuchtet, wirft das Standbild einen Schatten horizontal auf die Erde. Ah, jetzt muss ich das so machen. Weil Babel hier auf der Seite ist, muss ich das so legen. Der Fußpunkt ist da im Westen. Fußpunkt des Standbildes, des Körpers, der den Schatten wirft, und der Fußpunkt des Schattens, die fallen zusammen. Das Haupt des Standbildes ist das oberste Standbild, und der Schatten auf der Erde ist vom Drehpunkt, vom Fußpunkt am weitesten entfernt. Nicht? Haupt von Gold, Brust und Arme, die sind hier schon näher. Und dann kommen die Bauch und Lenden, die sind dem Fußpunkt noch näher. Und dann kommen die Schenkel, dem Fußpunkt noch näher. Und dann kommen die Füße. Und bei den Füßen fallen Fußpunkt des Körpers mit seinem Schatten zusammen. Ich darf gleich sagen, die Einbruchstelle ist im äußersten Westen. Das geht so weit, was heißt Los Angeles auf Deutsch? Die Engel. Los Angeles. Warum ich das wage, so zu sagen, nur, dass ihr es mal gehört habt. Die Begründung kommt jetzt gleich. Alle Weisen in Babel konnten den Traum Nebukadnezars weder ihm erzählen, was er geträumt hat, noch deuten. Natürlich. Und Nebukadnezar blieb hart in der Forderung, meine Herren, Traumdeuter, Zauberer und weiß, was da alles für Weise waren. Ich habe nur Gewähr, dass ihr mir die Deutung richtig präsentieren könnt, wenn ihr imstande seid, mir zu sagen, was ich geträumt habe zuerst. Wäre das der Fall gewesen, dann hätte er die Gewissheit gehabt, die sind wirklich weise Magier, die aus der unsichtbaren Welt nun Verbindung haben und so weiter. Alles Bitten von denen nützte nichts, er beschloss, werden alle umgebracht. Dann kam das Gerücht zu Daniel. Dann meldet er, wird er zu Nebukadnezar geführt, item. Daniel erklärt, alle Weisen können nichts machen, o König, aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und dieser Gott, jetzt sagt Daniel nicht, hat mir die Deutung deines Traumes offenbart, sondern Daniel sagt, dieser Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, hat dem König Nebukadnezar gezeigt, jetzt Achtung, was am Ende der Tage geschehen wird. Lebt der Nebukadnezar schon am Ende der Tage? Nein. Ja, so etwas. Und hat dem König in dem Traume, den er gesehen hat, die Gedanken seines Herzens gezeigt. Aha. Gibt es in der modernen Psychologie eine Lehre, dass Träume Dinge sind, die den Menschen im Innersten bis mit zum Unterbewussten bewegen? Woher hat der berühmt gewordene Professor der Psychologie, Freud, als Jude, woher hat er seine Weisheit? Aus der Bibel. Damit der König die Gedanken seines Herzens erfahre, der Traum. So. Du schautest, ja, wir sind jetzt hier auf der Erde, also bewegen uns horizontal nur im Schatten. Die Ordnungen, ihr erinnert euch an das Oval von gestern Abend, nicht? Sind da Stockwerksordnungen vorhanden? Ganz genau, genau nach den Ordnungen des Hauses Gottes, nur nicht wieder wie im Schatten auf der Erde, Tempel Salomo, Stiftshütte des Mose horizontal, sondern genau die Ordnungen von außerhalb des Lagers bis ins Allerheiligste sind im Weltall übereinander geordnet, haben wir gesehen. Also der Schattenriss beginnt. Du, Nebukadnezar, bist König von Babel, du bist das Haupt von Gold. Also wir müssen jetzt das so verstehen, das ist der Drehpunkt. Du bist das Haupt von Gold. Hier der Fußpunkt. Dann, es kommt nach dir ein Reich, Medien, Persien, ja, Brust und Arme von Silber, weniger wert. Im Weltall tiefer liegend, der Erde näher heißt es im Hebräischen. Und dann kommt der Sprung, das sind zwei Weltreiche, der von Babel und Persien, die östlich von Israel waren. Nach dem persisch-medischen Weltreich, das schon bis nach Kleinasien reichte, also westlicher verlagert war als das von Nebukadnezar, kommt das erste Weltreich westlich von Israel, das Weltreich der Griechen, von Griechenland, durch Alexander den Großen. Der hat in zwei Zügen das ganze Perserreich bis an den Indus überrannt und kam zur Weltherrschaft. Die Griechen. Und das griechische Weltreich wird genannt jetzt, bitte, die Ablösung dieser Weltreiche, horizontal auf der Erde, entschuldigt er, ist von Gott aus gesehen nicht nur eine Ablösung von Osten immer westlicher, immer das nächst westlicher liegende, aufkommende Weltreich, hat das östlich davon liegende, vorhandene Weltreich militärisch besiegt und sich selber zum Weltreich gemacht. Das weiter westlich liegende, aufkommende Weltreich der Griechen besiegte durch Alexander den Großen das östlich liegende persische Weltreich. Und das griechisch vorhandene Weltreich wurde vom westlich schon aufkommenden römischen Weltreich militärisch besiegt. Und dann war Rom das Weltreich. Also, wir sehen deutlich, die Sache geht von Osten immer nach Westen. Eines löst das andere in dem Sinne ab. Zeitlich kommt eines nach dem anderen. Eines zeitlich nach dem anderen. Und es sind hier zwei östlich, Griechenland, Rom, westlich von Israel. Und nun ist das nicht nur vor Gott wie vor uns eine Ablösung der Zeit nach, nacheinander von Osten nach Westen, geografisch, örtlich.
Fortgang auf Kassette 4.